Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Herzlich willkommen an diesem letzten Sonntag im alten Jahr. Ein ganz schönes Wochenende Südtirol und einen guten Morgen. Der Jahreswechsel lässt uns ja gerne Bilanz ziehen über das, was gut war, mit uns und von uns gut war und das, was weniger gut war. Über eine ganz spannende Gesprächspartnerin dazu freuen wir uns heute. Die Theologin und Pfarrerin Margot Käßmann. Die Bischöfin der Herzen, wie sie genannt wurde, die sich mit einer Alkoholfahrt im Auto vor fast 10 Jahren in den Augen vieler den Ruf ruiniert hat. Vielleicht erinnern Sie sich selber dran. Durch ihren Rücktritt aber dann erst wirklich Bewunderung vieler gewonnen hat. Ein sehr beliebter Talkshow-Gast bis heute im deutschen Fernsehen und auf alle Fälle eine der klügsten und mutigsten Frauen Deutschlands. Einen schönen guten Morgen, Margot Käßmann.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, auch für Südtirol.
Ja, für mich ganz spannend. So gut kenne ich mich hier wirklich nicht aus, aber ich habe schon gedacht, also hier müsste ich noch mal länger herkommen.
Auf alle Fälle. Wir machen Ihnen vielleicht auch ein bisschen Lust drauf jetzt, in diesen 2 Stunden Sonntagsratscher, wie es bei uns heißt, Margot Käßmann heute. Ja, das letzte Sonntagsfrühstück 2019, Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Und unser prominenter Gast heute war schon als Bundespräsidentin in Deutschland im Gespräch. Das haben wir sogar bis nach Südtirol hierher mitbekommen. Die Theologin und ehemalige Bischöfin und ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Käßmann. Diese letzten Tage des Jahres, Jahr für Jahr, was machen die mit Ihnen? Zwischen den Jahren sozusagen, Weihnachten und...
Ich muss sagen, dass ich diese Zeit zwischen den Jahren die ganzen letzten Jahrzehnte besonders fand, weil das können Sie sich vorstellen als Pfarrerin. Ich bin nun seit 1983 in dem Beruf, ist Weihnachten immer wirklich Hochsaison. Ja, also wie im Tourismus vielleicht in Südtirol, so ist für eine Pfarrerin Weihnachten, das ist Hochsaison, ja. Da gibt's Andachten und Gottesdienste. Und dann ist auf einmal so eine Ruhe. Und ich finde, zwischen den Jahren ist auch ein schöner Begriff, weil du sagst, das alte Jahr vergeht, das neue ist noch nicht angefangen und du kannst so ein bisschen zurückblicken. Mit meinen Kindern habe ich früher immer die Zeit genutzt und habe gesagt, alle Fotos, die wir gemacht haben in dem Jahr, werden jetzt eingeklebt. Also dann haben wir die Fotoalben rausgeholt, zwischen den Jahren das alte Jahr wirklich nochmal nachbesinnen. Das finde ich sehr schön.
Das ist eine schöne Idee.
Ja, das ist so wirklich eine besondere Zeit, eben zwischen den Jahren. Und für viele auch eine Beruhigung. Ich mag überhaupt nicht, wenn Leute sagen, dann müssen alle umtauschen. Ich finde, das ist eine besondere, sensible Zeit auch. Lass das alte Jahr mal in Ruhe zu Ende gehen und dann schauen wir, was wird.
Mhm. Sind Sie jemand, der sich Vorsätze macht fürs neue Jahr oder sich da besonders?
Also gar nicht, weil ich eben weiß ja auch aus der Statistik, dass die sich Vorsätze machen, also die irgendwie, ich glaube, 10 Tage später sind die schon alle wieder vorbei. Ja. Und wenn ich mein Leben wirklich ändern will, dann kann ich das auch heute machen. Also muss nicht warten auf das neue Jahr. Also das ist nicht so, aber trotzdem ist Silvester für mich immer schon ein besonderer Moment. Also ich habe den gerne mit Freunden. Ich könnte Weihnachten, glaube ich, auch ganz allein sein, weil für mich Weihnachten, die Geschichte von Jesus, der zur Welt kommt, so besonders ist. Aber so dieses Silvester miteinander feiern und zu schauen, wie wird das neue Jahr, das ist schon ein besonderer Moment. Und ich finde es schön, wenn wir den mit Freundinnen und Freunden begehen.
Ja, Sie klingen so, als würden Sie sich freuen auf das neue Jahr. Was war besonders gut im alten Jahr, im vergangenen, wenn Sie jetzt zurückschauen?
Also ich muss sagen, im alten Jahr war ich unruhiger, als ich wollte. Ich hatte gedacht, es wird ganz ruhig, aber dann waren so viele Eindrücke und Anfragen und es waren tolle Sachen auch, die ich erlebt habe, erleben durfte. Ich bin Herausgeberin geworden vom Straßenmagazin in Niedersachsen, ja, und habe viel auch mit Verkäufern gesprochen, Menschen, die wirklich am Rand der Gesellschaft stehen und durch dieses Magazin, das sie verkaufen, auf Augenhöhe kommunizieren können, ja, mit Menschen, denen es besser geht. Das war mir wichtig.
Bei uns in Südtirol auch. Also
gibt's das
Zebra
auch?
Heißt das bei uns.
Super, und
ja,
das finde ich eine
toll,
tolle
super
Idee.
Ja.
Also du gibst nicht jemandem, indem du da dich runterbeugst und ihm da einen Euro irgendwo in Hut gibst, sondern du begegnest einander.
Ja,
das
stimmt,
ist mir wichtig. Ja. Dann hat Terre des Hommes, das Kinderhilfswerk, mich gefragt, ob ich Botschafterin werde. Das habe ich hin und her überlegt, habe gesagt, ja, meine Kinder, Enkelkinder, die wachsen in sehr großem Wohlstand auf, da möchte ich mich für Kinder engagieren, denen schlechter geht. Und ich habe Projekte besucht in Deutschland von Kindern, denen es wirklich schlecht geht, auch in Deutschland. Und ich war in Indien bei Kinderhilfsprojekten, denen es wirklich schlecht geht, den Kindern. Und da bin ich froh, dass ich mich engagieren kann. Das hat mir alles Freude gemacht. Dann habe ich wieder ein Buch geschrieben, eine Lesereise, die mich auch nach Bozen geführt hat. Also das macht alles viel Freude. Außerdem habe ich 6 Enkelkinder. Im neuen Jahr kommt das 7. Und das ist für mich auch eine Faszination, diese Kinder aufwachsen zu sehen als Großmutter. Da bist du nicht so angespannt wie als Mutter. Da willst du ja immer noch eine Waschmaschine machen oder...
Ja, und da ist man selber zuständig. Also das ist mal die erste Bezugsperson.
Also Großmutter sein ist großartig. Mag ich sehr gern.
Schön. Ja, von der evangelischen Kirche in Deutschland bekommen wir hier in Südtirol normalerweise sehr wenig mit. Außer sie schafft es wirklich auf die Titelseiten der großen deutschen Tageszeitungen. Dann horcht auch Südtirol auf. Und ihr Rücktritt damals als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Deutschlands war so ein Moment, und auch von dem sprechen wir vielleicht noch in den kommenden Minuten und anderthalb Stunden hier auch noch. Margot Kissmann heute im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Südtirol 1 am Sonntagvormittag heute in Feuer und Flamme mit der deutschen Theologin Margot Kissmann. Sie hätten ja genauso gut Automechanikerin werden können. Ich glaube, Sie sind viel in der Werkstatt Ihres Vaters aufgewachsen mit Ihren 2 Schwestern. Warum haben Sie dann trotzdem evangelische Theologie studiert?
Also der entscheidende Moment, abgesehen davon, dass Kirche für mich immer sehr positiv besetzt war. Ich muss jetzt mal sagen, Kirche gehörte für uns dazu. Ich bin gerne zur Kirche gegangen, zum Kindergottesdienst. Das war auch ein sozialer Raum, in dem wir gelebt haben. Und als Jugendliche durften wir da im Disco-Keller der Kirchengemeinde dann die Rolling Stones hören, was meine Eltern zu Hause gar nicht haben wollten. Also Kirche war sehr positiv besetzt. Und dann habe ich durch einen Zufall, weil ich das ausgefüllt habe, so eine Bewerbung, ein Stipendium gewonnen, 1974 in die USA, und bin auf einmal Rassismus begegnet. Ja, ich war Stipendiatin, die anderen Stipendiaten waren alle dunkelhäutig, und ich habe erlebt, was das heißt, so ausgegrenzt zu sein. Also da war ich widerständig, und die anderen haben dann gesagt, lies mal Martin Luther King, der hat, bevor er ermordet wurde, vor wenigen Jahren dazu was gesagt. Und dann habe ich den gelesen und mir auch Tonbänder angehört und habe gedacht, boah, du kannst fromm sein, das kannte ich von zu Hause, aber auch politisch, von der Bibel her. Und in dem Jahr starb auch noch mein Vater, und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland voller Fragen. Und dann habe ich gedacht, also ich möchte irgendwas studieren, wo ich mit diesen Fragen mich konfrontieren kann. Und deshalb habe ich dann Theologie studiert. Das fanden viele merkwürdig. Aber für mich war es, glaube ich, die richtige Antwort auf die Fragen, obwohl ich danach immer noch mehr Fragen hatte. Ja.
Sie hatten also nicht wirklich den Wunsch, Pfarrerin zu werden. Das war damals nicht im Vordergrund, wenn ich das so höre. Aber sind es trotzdem geworden? Und zwar eine, die den Menschen sehr nahe ist. Ich habe es vorhin kurz angesprochen. Was macht eine gute Pfarrerin aus?
Ich finde das einen wunderschönen Beruf bis heute, muss ich sagen, weil du den Menschen doch sehr, sehr nah bist. Also vor allen Dingen in den schweren Zeiten. Also wenn jemand stirbt und du bist diejenige, die zuhören kann und das Ganze dann auch im Ritual, den Abschied für die Menschen doch so gestalten kannst, dass sie in Würde Abschied nehmen können. Das war mir immer wichtig. Ich freue mich, wenn ich ein Kind taufen kann. Oder jetzt habe ich eine 18-Jährige getauft. Ja, das ist eine große Freude, finde ich. Und ich predige auch gerne, weil ich immer finde, die Bibel mit den Menschen und unserer Gesellschaft in ein Gespräch zu bringen. Also daran liegt mir. Ich finde es einen tollen Beruf, würde ich heute wieder machen, auf jeden Fall.
Ja. Zurück zu meiner Frage, was macht eine gute Pfarrerin aus? Also ich finde, so das Predigen, das sehr nahe am Menschen ist, das ist schon mal etwas, womit Sie Menschen erreichen. Also ich denke, es kommt oft vor, dass die Predigt so ein bisschen stattfindet, ohne dass jemand dort andocken kann, der herunten sitzt.
Also ich würde sagen, eine gute Predigt ist eine, bei der die Gemeinde wirklich mitgehen kann. Ich versuche das auch immer, den Augenkontakt zu haben. Also schlafen die mir jetzt weg oder sind die noch dabei? Dann mache ich irgendwas zum Lächeln. Und wenn dann keiner lacht, dann merke ich, also das hat jetzt nicht funktioniert. Also du musst die Leute schon mitnehmen auf den Weg deiner Gedanken. Das ist mir total wichtig. Das muss nicht hochintellektuell abgehoben sein, sondern der Bibeltext muss lebendig werden zwischen mir und der Gemeinde. Also daran liegt mir schon sehr. Ich denke, das ist schon eine gute Pfarrerin, aber natürlich auch jemand einerseits mit Empathie. Da gehört schon eine Liebe zu den Menschen dazu.
Ja.
Also nicht nur den netten Menschen, sondern auch den ganz anderen. Ja, ich habe ja auch Gemeindeglieder im Gefängnis besucht oder auch zu den schwachen Menschen, die dann nicht mehr sich selbst versorgen können. So eine Empathie und eine Liebe zu den Menschen ist, glaube ich, ganz entscheidend, aber dann durchaus auch eine Haltung. Du kannst nicht auch einfach nur sagen, alles, was ihr sagt, ist wunderbar,
sondern auch widerständig zu sein, das gehört auch dazu.
Ist Abgrenzen zu Menschen manchmal schwierig, weil sie so großes Vertrauen zu ihnen haben dann? Ich denke, das ist schon Thema, oder?
Also ich habe auch immer wieder Mühe gehabt, dann mich zu distanzieren und klar zu sagen, nein.
Ja.
Und Distanz und Nähe ist, glaube ich, im Pfarrberuf, auch im Priesterberuf, wie wir wissen, also ein ganz großes Thema. Du darfst die Menschen auch nicht zu nah an dich ranlassen. Du bist nicht ihre Schwester und ihre Mutter, sondern du bist die Pfarrerin. Und das musst du auch wirklich einüben, Distanz und Nähe. Das finde ich schon einen ganz gewichtigen Faktor.
Warum hat der Glauben innerhalb unserer Gesellschaft nicht den zentralen Platz, den er eigentlich verdient hätte? Sind da die Fehler der Institution Kirche dran schuld oder was?
Also ich denke, das ist beides. Die Institution hat sicher an vielen Stellen geglaubt, das geht immer so weiter. Die Menschen kommen schon um 10 in Gottesdienst, weil das war immer so. Man gehörte zur Kirche. Und die Institution hat auch Vertrauen verloren. Ich nenne mal die ganzen Missbrauchsskandale. Das ist furchtbar. Also ich muss sagen, das zerreißt mich auch innerlich, weil so viel Vertrauen zerstört worden ist. Das ist auch nicht wieder reinzuholen. Also zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen, das ist fast nicht leistbar. Das wissen wir auch in Beziehungen. Das ist das eine. Dann ist natürlich, die Kirche ist manchmal wirklich nicht sehr flexibel. Also jemand hat mir neulich in der Eifel erzählt, dass bis in die 70er Jahre herein Frauen, wenn sie schwanger waren, bei der Eheschließung in Schwarz heiraten mussten. Was für eine Demütigung, ja. Also die Kirche darf doch Menschen nicht klein machen, sondern soll sie aufrichten. Ja. Also das verletzt mich selber bis heute, das empört mich auch. Also das ist einerseits die Kirche, die muss sich modernisieren, verändern. Aber andererseits, die Menschen müssen natürlich auch eine Sehnsucht nach dem Gottesdienst haben. Das muss ich ganz klar sagen. Also da wird gesagt, ich brauche Entschleunigung. Dann denke ich, kannst ja jeden Sonntag um 10 in einen Gottesdienst kommen. Ja, oder Buddhismus, überall sehe ich Buddha-Figuren. Warum brauchst du Buddhismus? Du kannst doch auch Meditation, Mystik im Christentum finden. Also es ist auf beiden Seiten so. Also gibt es noch eine Sehnsucht nach dem Gottesdienst? Ist der christliche Glaube noch interessant für die Menschen? Oder sagen sie, das ist von vorgestern? Und auf der anderen Seite die Institution, die muss sich wirklich ändern.
Die Theologin Margot Käßmann heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
In einer Welt, in der wir manchmal den Eindruck haben, keinem ist mehr was zu blöd, also das gilt auch für Südtirol leider, und gilt Rücktritt was, nur über meine Leiche, und wir dem Ganzen irgendwie fassungslos zuschauen, zögert die damalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Käßmann, nicht und tritt Ende Februar 2010 zurück, nachdem sie von der Polizei nach Überfahren einer roten Ampel mit diesen sagenhaften und immer wieder zitierten 1,54 Promille angehalten wird und es bekannt wird. Und ich, nicht nur mir, sondern ganz, ganz vielen Menschen ringt vor allem dieser Rücktritt auch damals sehr viel Respekt ab und fast eine Dankbarkeit, muss ich sagen, dafür, dass es das auch noch gibt. Ja, dass jemand den Mut hat, zurückzutreten. Was sind die markantesten Bilder, die Ihnen bis heute geblieben sind?
Ich lächle darüber, wenn Menschen gesagt haben, ich bin über eine rote Ampel gebrettert. Also die kennen Hannover nicht. Das ist 2 Kilometer gewesen. Ich bin da rechts abgebogen. Die Ampel ist gerade umgesprungen. Aber das ist alles egal. Also das muss man auch nicht rechtfertigen. Ich habe das markanteste Bild in Erinnerung, dass ich zurückgekommen bin an einem Dienstag und in der Bild stand das auf Seite 1 und auf einmal rannten Kamerateams hinter mir her. Das fand ich so unwürdig. Ich fand das wirklich furchtbar. Und die standen dann vor dem Haus, hinter dem Haus, auf dem Garagentag, hatten sich eine Wohnung da, die renoviert wurde, für 50 Euro irgendwie gemietet und haben versucht, ins Haus zu fotografieren. Ja. Also das fand ich wirklich schlimm. Ich möchte nie wieder ein Prominenter sein, ja, der von Kameras verfolgt wird. Furchtbar. Und beim Rücktritt dann, das fand ich so merkwürdig an dem Tag, das war ja dann 2 Tage später, dass da lauter Kameras waren, das kann man ja im Internet immer noch sehen, lauter Kameras, die klick, 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 klick. Und meine Referentin hat gesagt, sie hat gehört, wie einem Kameramann ins Ohr gesagt wurde, halt auf die Augen, halt auf die Augen. Und dann hat der gesagt, da kommt nichts. Also Tränen wurden erwartet. Mhm. Und das war für mich auch ganz wichtig zu sagen, als Frau jetzt in Tränen zerfließen, das ist Unsinn. Also ich habe einen Fehler gemacht und ich muss zurücktreten. Das war für mich ganz klar. Und dann zu sagen, in den 4,5 Minuten heulst du nicht vor der Kamera, das war mir wichtig. Ja. Und zu sagen, ich stehe hier, ich übernehme meine Verantwortung, aber ich fange nicht an rumzuheulen.
Wie stehen Sie heute zum Thema Fehler machen?
Also Menschen machen Fehler. Ich denke, das ist in der Bibel schon ganz klar. Ja. Also ja, Petrus verleugnet Jesus kaum, dass er verhaftet ist. Ja, ja. Judas verrät den eigenen Freund. Maria Magdalena hatte eine zweifelhafte Vergangenheit. Das sind lauter fehlerhafte Menschen in der Bibel. Mose hat vorher jemanden ermordet, dann wurde er der Anführer des Volkes. Also in der Bibel sind Fehler von Menschen Teil des Menschseins und so ist das doch bei uns auch. Ich finde, wir sollten unsere eigenen Fehler aber nicht dauernd versuchen zu verteidigen. Also das stört mich auch an Menschen, wenn sie immer versuchen, das wieder zurechtzubiegen und so schlimm war es ja gar nicht. Meine Erfahrung ist wirklich damals auch gewesen und ich muss sagen, ich wusste ja nicht, was die Reaktion ist. Das war mein inneres Gefühl. Habe ich ja auch gesagt, folge dem, was dein Herz dir rät. Das steht bei Jesus Sirach. Und mein Gefühl war, Rücktritt ist die einzig richtige Konsequenz. Und die Menschen, so wie ich es erlebt habe, haben mir das eigentlich eher mit Respekt beantwortet. Ja. Und das war für mich auch eine gute Erfahrung, zu sagen, wenn du zu deinem Fehler stehst, dann wirst du auch nicht noch in die Tonne getreten, sondern dann ist eher Respekt die Reaktion. Und das fand ich auch für mich doch sehr ermutigend.
Ich glaube, Sie haben wirklich kistenweise Briefe, Zuspruchbriefe aus der damaligen Zeit bei sich im Keller. Was war das Wichtigste, was da drin gestanden hat, was Sie schon gelesen haben? Ich nehme an, alles.
Also ich habe die Kisten noch im Keller und irgendwann lese ich sie auch noch mal in Ruhe. Damals habe ich versucht, sie zu überfliegen. Das Wichtigste war dieser Respekt. Ja. Das finde ich ja heute auch so ein großes Problem, dass Menschen so respektlos miteinander umgehen. Also das ist zum Kotzen, was sie sagen. Oder das ist ja noch das Netteste, was da im Netz steht. Ich finde, wir sollten auch sagen, Menschen machen Fehler. Und wenn sie dazu stehen, dann respektiere ich das. Und jeder andere kann doch auch empfinden, wenn du einen Fehler gemacht hast, ganz gleich welchen, niemand möchte damit auf Seite 1 der Zeitung stehen mit einem Fehler, den du gemacht hast. Und ich finde, da sollten wir auch andere respektieren, und die Würde aufrechterhalten. Da waren sehr, sehr liebevolle Briefe dabei, das muss ich sagen.
Ja. Theologin Margot Käßmann heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Gleich 11:30, die Theologin, Autorin und eine der bekanntesten Frauen Deutschlands, die es immer wieder schafft, mit ihren Aussagen Diskussionen anzuregen, die eigentlich längst fällig sind. Margot Käßmann heute in diesem letzten Sonntagsfrühstück dieses Jahres. Sie wohnen in Berlin, ist es richtig?
Nein,
Sie haben ein Haus auf Usedom, weiß ich.
Ja, das Häuschen auf Usedom, das habe ich 2011 gekauft, weil, also ich habe dann gedacht, oh, kannst du mit Anfang 50 als Frau noch allein ein Haus kaufen? Ich habe nie ein Haus gekauft vorher. Und meine Mutter ist in Hinterpommern aufgewachsen. Ja. Das war in unserer Familie sehr, sehr wichtig. Hinterpommern, das irgendwie die Ostsee, das war in unseren Köpfen ganz stark. Und da habe ich gedacht, naja, Polen traue ich mir nicht zu, weil ich kein Polnisch spreche. Und bin jetzt 15 Kilometer vor der polnischen Grenze. Ja. Aber in 150 Kilometern wäre ich da, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Und das ist sehr, sehr schön. Ja. Und jetzt habe ich ja inzwischen also Schwiegersöhne und 6 Enkelkinder, demnächst das 7. Und die kommen alle gern dahin. Also das ist wunderbar. Und dann war ich in Berlin. Nach dem Rücktritt habe ich 8 Jahre in Berlin gewohnt. Aber letztes Jahr habe ich dann gedacht, wo willst du alt werden? Und da war Berlin mir dann doch zu anstrengend für eine alte Frau. Also Berlin ist
Sie anstrengend. Sie sagen immer alte Frau, ich finde das so
witzig. Ja, aber haben, ja, aber so. Du musst ja überlegen, verstehe, wie du alt werden willst. Also ich fühle mich jetzt auch noch sehr fit, aber Berlin ist anstrengend. Und dann Hannover, 2 meiner Töchter wohnen da auf Dörfern rund um Hannover. Und ich habe da viele Freundinnen, Freunde. Ich kenne da ganz, ganz viele Leute. Ich bin da beheimatet. Und habe ich gesagt, ziehst du zurück nach Hannover. Also letztes Jahr bin ich wieder nach Hannover gezogen. Das erste Wohnsitz. Und Usedom ist 2. Und dazwischen pendel ich mich so langsam aus. Ich muss mal gucken. Also am liebsten wäre ich eigentlich so von Mai bis September auf Usedom. Aber ich habe immer noch so viel anderes zu tun. Also so ganz schaffe ich es noch nicht. Aber das ist schon sehr schön. Einerseits diese Ostseelandschaft. Wenn ich hier natürlich die Berge sehe, denke ich, ist auch interessant, aber ganz anders. Das ist natürlich absolut flach. Also einen Berg finden Sie da nicht.
Ja, ja, klar. Aber den Bergen hier können Sie schon was auf. Also da wird es Sie auch reizen, darauf zu gehen, oder?
Also es hat mich fasziniert. Ja. Das ist schon für so ein norddeutsches Flachlandkind da sehr faszinierend. Das ist echt schön.
Mit wem frühstücken Sie am liebsten oder mit wem frühstücken Sie meistens?
Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, frühstücke ich am liebsten alleine. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig für Sie. Also ich habe viele Jahre natürlich, 4 Kinder, ja. Ehemann, Schule, was kommt, das war immer Frühstück. Oh, hoffentlich kriegen wir den ganzen Tag gebacken mit all diesen Anforderungen. Und manchmal jetzt, wenn ich gar nichts habe morgens, dann gehe ich erstmal joggen. Auf dem Rückweg hole ich mir Brötchen und dann gucke ich die Süddeutsche Zeitung, hole ich mir auf dem iPad runter und dann gibt es ein gekochtes Ei und Brötchen und Schinken und Käse und ich habe Zeit. Das ist für mich das schönste Frühstück überhaupt.
Schön. Sie haben vorher die Stones angesprochen. Hören wir uns jetzt einen schönen Stones-Song an. Ist das okay für Sie?
Sehr gerne. Angie zum Beispiel.
Ja, machen wir. Ganz sehr, toll. Sehr gerne. Nachher ein Thema, über das wir auch sprechen, weil das einfach aus Ihrer Sicht, also als Bischöfin damals sehr, sehr spannend ist, eine Scheidung. Ist ein Thema, das schwierig genug ist und in dieser Position wahrscheinlich noch einmal was ganz Besonderes, sprechen wir nachher drüber. Mit Margot Käßmann bis 12 heute zu ganz viel Musik für Ihren Sonntag.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Schöne Aussichten auf die besten Jahre. In diesem Lebensratgeber beschäftigt sich die Autorin und Theologin Margot Käßmann aus Berlin mit dem Älterwerden. Sie selbst sind kaum über 60, darf ich das sagen?
Ja, darf ich sagen,
gell? Sie sind jemand, der das Ganze. Und das fühlt sich noch super gut an, oder?
Wie? Also ich finde wirklich, es fühlt sich noch sehr, sehr gut an und ich bin auch dankbar dafür. Aber ich weiß natürlich, dass andere auch schon mehr mit Gesundheit und Problemen zu kämpfen haben. Das ist ja sehr verschieden, wie du alt wirst. Manche fühlen sich mit 80 noch topfit. Also meine Tante hat das gelesen, hat gesagt, Mann, wenn du sagst, du bist alt, was bin ich denn dann, uralt? Und die ist 84 und wirklich ganz dabei. Aber andere haben doch auch viel früher, wie meine Schwester immer sagt, Maläste, also dass es schwerer fällt und nicht so einfach ist. Ich möchte eigentlich Mut machen, alt zu werden und zu sagen, lass uns der Tatsache ins Gesicht schauen und dann gucken, wie wir damit umgehen.
Warum hatten Sie den Eindruck, haben Sie da Sie haben natürlich wahrscheinlich viele Gespräche geführt mit Menschen und hatten den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die in diesem Alter einen Ratgeber brauchen. Oder warum kam es dazu?
Na, ich habe mit 50 mal ein Buch geschrieben, In der Mitte des Lebens.
Ja,
und das hat für viele eine große Resonanz gebracht, weil sie sagten, ja, das ist so eine Umbruchphase. Also die Kinder gehen aus dem Haus, musst gucken, wie das mit deiner Ehe weitergeht. Willst du dich beruflich nochmal verändern oder nicht? Und dann war die Frage, ist das 10 Jahre später eigentlich anders? Und ich denke, es ist schon anders. Mit 60 sind die großen Entscheidungen gefällt. Ja, also ich werde mich beruflich nicht mehr verändern, der Ruhestand ist nah. Du musst dir auch klar machen, das ist jetzt die letzte Etappe. Und wie willst du diese letzte Etappe deines Lebens eigentlich leben? Also das ist nicht die zweite Lebenshälfte, sondern wirklich der letzte Abschnitt. Und den möchte ich schon sehr bewusst leben.
Das ist eine Etappe, die man sehr gut leben kann, wenn man Glück hat und es sich gut eingeteilt hat. Ist aber auch eine Lebensetappe, in der große Probleme entstehen können. Also ich sage, also auch was Altersarmut jetzt anbelangt, Einsamkeit, denke ich. Also es sind schon viele Herausforderungen, die in, ab einem gewissen Alter kommen. Welche sehen Sie da besonders?
Na, ich möchte den Menschen eigentlich Mut machen, das frühzeitig anzugehen. Zum Beispiel Alterseinsamkeit muss ja nicht sein. Du kannst Freundschaften pflegen, aber Freundschaften brauchen auch Zeit. Die brauchen auch Jahre, bis sie wachsen und dann auch im Alter tatsächlich stabil sind. Da musst du schon investieren, sage ich mal, spätestens ab 50. Also ich möchte eigentlich sagen, kümmert euch drum, wie das sein wird, wenn ihr alt seid. Ihr müsst nicht einsam sein. Dann die ganze Frage, ich möchte nicht an Schläuchen ausgeliefert im Krankenhaus oder im Pflegeheim liegen. Ja, dann mach doch eine Patientenverfügung und sag, ich will keine Magensonde haben, ich will nicht ernährt werden durch so eine Sonde, sondern ich will dann, wenn ich mich nicht mehr ernähren kann, dann tatsächlich auch das Zeitliche segnen im wahrsten Sinne des Wortes. Oder die Frage, wie will ich denn leben? Will ich allein in einer Wohnung leben? Oder es gibt in Deutschland jetzt im Moment Genossenschaftsbau, also 10 Leute, die sagen, wir bauen ein Haus zusammen. Jeder hat ein eigenes Badezimmer und ein eigenes Zimmer, aber wir haben eine gemeinsame Küche und einen Gemeinschaftsort. Also wie will ich leben? Ich finde, wir sollten das frühzeitig vorbereiten.
Ist das Älterwerden im Laufe der Jahrzehnte der letzten schwieriger geworden, finden Sie, oder?
Nö, ich finde, es ist einfacher geworden eigentlich, weil früher wurden die Menschen alt, viel früher alt als meine Generation. Es gibt so ein Bild, das habe ich im Buch auch geschrieben, von Otto Dix. Da hat er seine Eltern gemalt und die Mutter ist 61. Und das ist eine sehr alte, abgearbeitete Frau, die mit dem Leben fertig ist. Und dagegen können doch Frauen heute mit 61, also so bin ich jetzt, noch ganz aktiv sein, wenn sie gesund sind. Oder ich bin auch nicht mehr ganz gesund, aber wenn sie noch Lebensenergie haben. Ich bin schon sehr dankbar, als Frau, Jahrgang 58, in Westeuropa geboren zu sein. Also wir haben schon wesentlich besser als Generationen vor uns.
Ja, Margot Käßmann, eine Theologin, die uns in ihrer Sprache und in ihren Gedankengängen und Themen sehr wohltuend nahe ist. Mit allem, finde ich. In Feuer und Flamme, heute noch bis 12.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Es ist gleich 11 Uhr, einen schönen Vormittag und herzlich willkommen zurück hier im letzten Sonntagsfrühstücksratschau in diesem alten Jahr. Wobei alt in diesem Fall wirklich nicht undankbar gemeint ist, sondern dankbar. Das Jahr hat uns wieder viel gelehrt. Und über das Älterwerden, über seine Herausforderungen und Wege, das Älterwerden wertvoll zu gestalten, haben wir in den vergangenen Minuten vorhin erst mit unserem heutigen Gast gesprochen, mit der berühmtesten Kirchenfrau in Deutschland und der spannendsten allemal, Pfarrerin Margot Käßmann. Mit ganz viel Verständnis für alle Menschen hat sie innerhalb der evangelischen Kirche steile Karriere gemacht, mit einem großen Herzen. Sie war Bischöfin und Vorsitzende der evangelischen Kirche Deutschlands und trat dann nach einer Autofahrt mit 1,5 Promille im Blut, die ganz Deutschland in Aufruhr versetzte vor 10 Jahren, sofort von allen öffentlichen Ämtern zurück. Vielleicht erinnern Sie sich selber. Ein Ereignis, das bis nach Südtirol bekannt wurde und sie sehr geprägt hat, hat sie vergangene Stunde erzählt. Von einer Tumorerkrankung und der Scheidung von ihrem Ehemann, auch einem Pfarrer, hat Margot Käßmann noch ganz viel zu erzählen in dieser zweiten gemeinsamen Stunde. Zu viel guter Musik und ich hoffe, Sie bleiben auch bei uns. Einen schönen Sonntag! Okay. Usedom, ein Haus, das sie sich selbst gekauft hat, soll ihre letzte Station sein mit 61 Jahren. Die Theologin Margot Käßmann frühstückt heute mit uns in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Promi Ratscher hier sonntags von 10 bis 12. Sie sind als Pfarrerin über ein Dutzend Mal umgezogen, ich glaube 16 Mal, ist es richtig?
Insgesamt im Leben 16
Mal. Ja, 16 Mal umgezogen. Usedom als Wohnsitz für die Rente. Sie reisen aber nicht so gerne, weiß ich. Also so generell sind Sie niemand. Sie haben vorhin gesagt, Malediven muss nicht sein. Aber Südtirol, empfinden Sie das hier? Also jetzt abgesehen von den Bergen, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
Na, ich muss sagen, ich bin viel gereist. Wirklich für den Ökumenischen Rat der Kirchen, für die Evangelische Kirche in Deutschland. Ich war in Afrika, Asien, Lateinamerika, in endlos vielen Ländern. Aber ich muss sagen, dass ich inzwischen privat nicht weit weg möchte, sondern ich möchte eigentlich Europa erkunden und finde jetzt zum Beispiel in Südtirol auch spannend diese Geschichte. Vieles kennst du ja gar nicht. Also wie war das eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg, dass Südtirol auf einmal zu Italien musste, haben jetzt einige hier erzählt. Was hieß das dann mit den Optanten, die auf einmal unter Druck geraten sind unter Mussolini? Was für Dramen haben sich in den Familien da abgespielt? Ja. Also ich finde, die europäische Geschichte ist so spannend und ich finde, Europa ist so ein toller Kontinent. Wir haben so viel noch zu entdecken. Ich möchte auch noch mal ins Loiretal entspannt fahren oder nehmen wir auch Osteuropa. Ich war zwar schon in Polen und Ungarn, aber Moldawien beispielsweise kenne ich gar nicht.
Ja. Wie erleben Sie Südtirol? Wie erleben Sie die Menschen? Wie erleben Sie die Menschen hier in Südtirol?
Also ich finde sie sehr, sehr freundlich, das muss ich sagen. Für mich ist natürlich auch angenehm, dass ich mit Deutsch mich gut verständigen kann. Ja, ich kann kein Italienisch. Aber es hat so einen Flair, so eine Mischung von dem, was ich gut kenne. Sag ich mal, österreichisch, muss ja sagen, ist ja nicht deutsche Tradition, aber es ist schon so eine Tradition, wo ich das Gefühl habe, ich kenne die, das von der Stadt her, dass der Weihnachtsmarkt, den ich noch sehe, das ist doch alles sehr beheimatend und gleichzeitig hat es natürlich ein sehr südländisches Flair, wenn man aus Hannover kommt. Ja, es ist so eine Offenheit, obwohl ich sagen muss, dass ich weiß gar nicht, ob das den südlicheren Regionen Europas so klar ist. In Deutschland, als ich jung war, kein Mensch hätte draußen gesessen in einem Café. Das hat sich ja in Deutschland auch total verändert. Alle sind draußen, alle wollen raus, immerzu, alle sitzen draußen. Das ist schon vom Süden nach dem Norden geschwappt. Also ich sag mal, in Deutschland, wenn also im März die erste Sonne scheint, alle Cafés,
alle raus, zack, das stimmt.
Alle Stühle draußen. Das gab es früher überhaupt nicht. Wir hatten eine Eisdiele, in der Stühle draußen waren. Das waren alle ein bisschen komisch, dass man draußen sitzt, früher, in meiner Kindheit. Ich finde das schon sehr, sehr angenehm und ich finde die Stadt hier, also Bozen und Bruneck habe ich ja jetzt auch kennengelernt, sehr schön. Ich habe meinen Töchtern schon geschrieben per WhatsApp, ihr müsst alle mal hierher kommen, das ist ganz toll, kennt ihr gar nicht, weil wir in der Familie eigentlich nie im Süden Urlaub gemacht haben, weil meine Familie eben aus Pommern stammt, von der Ostsee, also wenn Urlaub, dann sind wir entweder an die Ostsee gefahren oder nach Frankreich an die Atlantikküste, weil ich da mal zweimal als Schülerin im Austausch war und deshalb fand ich die toll.
Das Thema Alleinsein und auch das Schöne dran genießen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, auch über das Thema Einsamkeit. Vielleicht unterhalten wir uns noch ein bisschen weiter mit der evangelischen Theologin Margot Käßmann auch noch in dieser Viertelstunde auf Südtirol 1. Als Pfarrerin, was sagt Margot Käßmann, unser Gast in Feuer und Flamme heute, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück? Ist Einsamkeit da wirklich kein Thema, wie ich oft in Sonntagsgesprächen wie diesem hier von Ihren Amtskolleginnen und Kollegen beteuert bekommen habe?
Na, erstmal möchte ich unterscheiden Einsamkeit und Alleinsein.
Ja.
Also ich finde, ein Mensch muss schon allein sein können,
würde ich auch Paaren immer raten.
Ja. Also du musst auch mal allein sein können, um zu wissen, wer du zu zweit bist. Also das finde ich schon wichtig. Einsamkeit hört sich immer so defizitär an, also nach dem Motto, dann hast du keinen, mit dem du sprechen kannst. Aber ich denke schon, dass es manchmal auch einsame Entscheidungen gibt und einsame Phasen gibt, in denen du einfach deinen eigenen Weg finden musst. Ich würde nie Einsamkeit wählen. Ich glaube, Alleinsein schon, weil ich glaube, das braucht der Mensch, wie gesagt. Aber Einsamkeit hat immer auch ein bisschen was Trauriges. Nur denke ich, es gibt einfach Punkte, bei denen musst du alleine durch. Es gibt ein schönes Gedicht von Hilde Domin, die schwersten Wege werden allein gegangen. Das finde ich sehr schön, weil ich glaube, es gibt so Phasen im Leben, da musst du allein durch. Da hilft es gar nichts. Da können andere dir vielleicht raten, aber am Ende musst du den Weg alleine gehen. Und sie beschreibt das sehr schön, das ist dann ganz dunkel und du musst aber den Fuß vor den anderen setzen und irgendwann wird es auch wieder hell. Aber Einsamkeit musst du auch mal durchhalten können.
Was hilft einem da dann, wenn, ist es Beten auch ein bisschen und der Gedanke an Gott oder wenn einem kein anderer Mensch helfen kann?
Also ich sehe Gott ja nicht so sehr als Trostpflaster. Aber ich finde, die Beziehung zu Gott ist sowas wie eine Freundschaft. Also da lernt man sich kennen und dann sage ich, ich finde sie ja ganz nett und dann geht man mal einen Kaffee trinken und dann geht man vielleicht was essen zusammen und über die Jahre entsteht Vertrauen. Und so entsteht für mich auch Gottvertrauen. Und selbst wenn da mal keine Resonanz ist, dann weiß ich doch, Gott ist da. So wie ein Freund, Freundin da ist, auch wenn ich sie gerade nicht erreichen kann. Und deshalb ist für mich eine Gottesbeziehung schon eine tragende Kraft. Aber wir kennen aus der Bibel auch diese Gottverlorenheit. Also Jesus, der betet in Gethsemane. Ich möchte, dass der Kelch an mir vorübergeht und er kriegt keine Resonanz. Der Kelch geht nicht an ihm vorüber. Und selbst am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus selbst kennt ja Einsamkeit. Das ist mir persönlich wirklich auch wichtig. Wir haben da keinen Über-Jesus, der immer im Vertrauen mit Gott und gar keinen Zweifel hat, sondern kennt dieses Ringen auch. Und das gehört für mich wirklich zum Leben auch dazu. Und im Nachhinein müssen wir immer sagen, die schwersten Phasen des Lebens sind eigentlich die intensivsten.
Ja.
Also ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich heute so glücklich bin, wäre ich damals doch nicht so unglücklich gewesen. Ja. Aber wir müssen auch mal so unglücklich und einsam oder auch alleine sein, um dann wieder wertzuschätzen, was Gemeinschaft und Solidarität uns bedeuten, denke ich.
Theologin Margot Käßmann heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Die evangelisch-lutherische Theologin Margot Käßmann, unser Gast in Feuer und Flamme heute, war ein recht braves Kind. Umso weniger brav ist sie heute als Theologin. Sie macht die Trennung zwischen Kirchensprache und der Leidenschaft, wirklich was zu verändern in der Welt für die Menschen, nicht mit. Sie hat auch Kritik einstecken müssen, sie solle sich nicht in politische Themen einmischen und Kritik wegen ihrer Scheidung. Frau Käßmann, Sie tragen zwar noch den Namen Ihres Mannes, Käßmann, Sie sind aber seit 12 Jahren geschieden. Jetzt ist eine Scheidung ja schlimm genug für uns selber, aber in Ihrer Position, Sie waren damals noch Bischöfin, da fällt dann noch die Öffentlichkeit Ihr Urteil dazu. Wie ist es Ihnen damals damit ergangen?
Also ich muss sagen, das war schon ein öffentlicher Albtraum für mich. Also wir haben beide auch lange darum gerungen und dann wurde immer gesagt, sie hat sich scheiden lassen. Das ist Quatsch. Ja. Also wir haben uns scheiden lassen und das war lange klar, dass das nicht mehr geht mit uns. Und nach meiner Krebserkrankung bin ich dann zurückgekommen und habe dann gesagt, weißt du was, wir müssen das klären. Und wenn es mich das Amt kostet, so können wir doch nicht weiterleben. Das ist so unaufrichtig auch. Ja. Und das macht uns beide krank am Ende. Und dann haben wir auch gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Aber es war wirklich schlimmer, als ich es mir erwartet habe, weil einerseits natürlich die Öffentlichkeit, eine Bischöfin, die sich scheiden lässt und kann das überhaupt sein und was bedeutet das und ist das mit der Bibel vereinbar, und alle, die natürlich was an mir zu kritisieren hatten, die haben das natürlich dann genau darauf gesetzt, eine Frau, die Bischöfin wird mit Kindern, kein Wunder, dass sie sich scheiden lässt und so weiter. Wir haben das als Familie sehr gut verkraftet, muss ich sagen. Das ist ja das Wichtigste. Und meine Kirche, das muss ich sagen, die hat dann ganz klar gesagt, sie steht dazu, dass ich geschieden bin und spricht mir das Vertrauen aus. Es war auch also keine andere Person im Spiel. Ja, also ich hatte ja keine Affäre oder irgend sowas. Und hat mich dann 2,5 Jahre später ja sogar zur Ratsvorsitzenden der EKD gewählt. Also das fand ich schon von der Evangelischen Kirche in Deutschland ein großes Wort, sage ich mal, zu sagen, die Frau ist geschieden und trotzdem wählen wir sie in die leitende Position. Aber schwer war das schon. Du musst etwas sehr Privates öffentlich machen, weil du es nicht verheimlichen kannst und wirst von allen dann irgendwie kommentiert und alle glauben, sie können mitreden, obwohl sie keine Ahnung haben.
Ja. Hadern Sie manchmal mit Gott?
Nee, mit Gott hadere ich nicht. Also was ich mir im Leben eingebrockt habe, habe ich mir selber eingebrockt. Und ich denke auch nicht, dass Gott den Menschen irgendwas schickt. Ja, also der eine Krebserkrankung, dem Unfall. Das wäre ein merkwürdiges Gottesbild wie Marionetten. Ja, jetzt habe ich mal Lust, dem ein bisschen Leid zuzufügen. Für mich ist eher so, dass Gott dir die Kraft schickt, dass du damit umgehen kannst, was du an Leid oder an Schwierigkeiten im Leben erfährst.
Was wünschen Sie der katholischen Kirche?
Ach, ich finde es immer schwierig, sich einzumischen von außen. Ich finde es auch nicht gut, wenn die katholische Kirche jetzt der evangelischen irgendwie sagt, wie sie zu sein hat. Aber ich kann ja sagen, ich finde toll, was es an Bewegung gibt durch Maria 2.0, dass da Frauen aufstehen und ihre Rechte einfordern. Und so hat es in der evangelischen Kirche ja auch angefangen. Und in der evangelischen Kirche war nach langem, langem Ringen klar, es gibt keine theologischen Gründe gegen die Frauenordination.
Theologin Margot Käßmann heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Sie ist Feuer und Flamme für eine mutige Kirche, die den Menschen nahe ist und die den Mut hat, die Welt konkret besser zu machen auch. Und den Auftrag, sie besser zu machen. Die evangelische Theologin Margot Käßmann mischt sich gerne ein, sie mischt auch gerne auf und sie brennt für diesen Beruf, auch wenn sie nach ihrem viel beachteten Rücktritt vor 9 Jahren ihre wichtigen öffentlichen Ämter damals niedergelegt hat, aber sie wirbelt weiter und war sogar im Gespräch als deutsche Bundespräsidentin, als die sie viele gerne gesehen hätten, ich inklusive. Feuer und Flamme für ihren Beruf sind sie, Feuer und Flamme für das Leben. Nach ihrer Brustkrebserkrankung, die haben Sie vorhin schon ein paar Mal angesprochen, vor fast 15 Jahren war das inzwischen, 13 Jahre, geht es Ihnen aber wieder sehr gut. Was hat die Zeit in Ihnen verändert?
Jetzt muss ich sagen, ich bin nicht der Typ, der immer sich für unverwundbar gehalten hat. Das ist als Pfarrerin sowieso anders, weil du siehst andere sterben, die zum Teil jünger sind als du. Ich habe auch Kinder beerdigen müssen oder Menschen, die jünger waren als ich. Also ich habe nie gedacht, warum ich? Ja, also weil ich dachte, warum ich nicht? Wenn jede sechste Frau an Brustkrebs erkrankt, in Deutschland jedenfalls, warum ich nicht? Warum soll ich immer die anderen 5 sein? Aber natürlich, wenn du weißt, dein Leben ist endlich im Prinzip und das wird eine sehr persönliche Nachricht auf einmal für dich, dann überlegst du schon, was ist dir das Wichtigste im Leben? Und das war für mich schon auch nochmal hilfreich. Also mir war immer klar, es ist endlich und es kann dir was passieren, weil ich habe viele Menschen natürlich auch beerdigt. Aber die Prioritäten zu setzen und zu sagen, das Wichtigste ist für mich nicht ein öffentliches Amt oder der Beruf. Das Wichtigste ist für mich schon das Glück mit meinen Kindern, also Beziehungen, Freundschaften, Liebe. Also das ist alles, was nicht käuflich ist. Das ist eigentlich im Leben entscheidend und das möchte ich manchen Menschen auch ganz gerne sagen, die so danach streben, was alles mit Geld zu kriegen ist. Das ist am Ende nicht das, was das Leben ausmacht.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Auf dass auch die letzten Tage des Jahres noch gute werden mögen, verabschieden wir uns von der evangelischen Theologin Margot Käßmann.
Sehr gerne, war schön bei Ihnen.
Mit Ihnen auch. Im üblichen Finale hier bei uns im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück läuft es so, mein Satz, dein Satz. Ich beginne den Satz und Sie führen ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lange, wie Sie eben mögen.
Okay, ungefähr 2 Stunden dann.
Wir verlängern gerne für Sie, ist spannend. Für 2020 wünsche ich euch,
dass wir von dieser Hetze und dem Hass auf andere wegkommen. Also ich möchte wirklich wieder eine Sprache des Respekts zwischen den Menschen.
Und wünsche ich mir persönlich?
Ich wünsche mir, dass ich mehr Zeit für meine Enkelkinder habe, weil ich so faszinierend finde, wie Kinder sind, wenn du als Großmutter ein bisschen mehr Distanz hast als Mutter.
7. ist unterwegs, haben Sie vorhin verraten. Margot, in 3 Worten ist?
Ach, ein fröhliches Menschenkind.
Margot in 3 Werten ist?
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Respekt.
Was mir die vergangenen Jahre gezeigt haben, ist?
Oh, du kannst schon durch tiefe Täler gehen, aber wenn es runtergeht, geht es auch wieder rauf.
Mein Rücktritt damals war?
Die genau richtige Entscheidung.
Und immer in meiner Handtasche habe ich?
Mein iPad.
Weihnachten aus meiner Sicht ist?
Ein Fest, an dem wir feiern, dass Gott Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen wünscht und nicht einfach so ein Wohlfühl-Konsumfest.
In meiner freien Zeit, da mache ich am liebsten.
Oh, Joggen finde ich ganz großartig. Ich möchte raus, möchte mich bewegen.
Freundschaft ist?
Eine ganz wichtige Komponente im Leben und die sollten wir wirklich pflegen.
Zum Thema Tod, denke ich.
Wir sollten das nicht so tabuisieren, sondern einfach offen drüber sprechen. Dann nehmen wir dem Tod auch ein bisschen die Macht über uns.
Meinen 4 Töchtern wünsche ich.
Ach, Lebensmut, Lebensfreude, viel Glück und dass sie auch durch ihre eigenen Täler gut durchkommen.
Und wenn ich euch jetzt bei mir daheim zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es.
Ich bin keine sehr gute Köchin, wahrscheinlich.
Nein, sind Sie nicht?
Nein, ich bin keine gute Köchin. Ich habe aber gerade ein Kochbuch Südtirol geschenkt bekommen. Vielleicht würde ich sowas versuchen.
Gut, Knödel, Spinatknödel würde ich raten. Margot Käßmann, ich danke Ihnen. Einen ganz guten Rutsch, ein frohes neues Jahr und es war sehr schön, auch einmal Sie erzählen lassen zu dürfen und nicht immer zu lesen. Auch Bild-Zeitung, Seite 1, aus Südtiroler Sicht.
Ja, danke schön. Dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes 2020.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.